Ukraine, Gaza, Libanon, Iran, Sudan. Derzeit beschäftigen uns viele Kriege. Da fragt Kita Global, wie sieht Friedensarbeit in der Kita in diesen kriegerischen Zeiten aus? Wir freuen uns sehr, dass wir Sibylle Weiler und Karl-Heinz Büttel sprechen können, um Antworten auf diese Frage zu finden. Die beiden arbeiten beim Fränkischen Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. in Nürnberg und bieten Friedensbildungsarbeit auch im Elementarbereich an. Ganz herzlich willkommen, liebe Sibylle und lieber Karl-Heinz. Schön, dass wir mit euch sprechen dürfen.
Ja,
Hallo,
danke schön.
Ilona.
Genau, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr über das Gespräch. Dankeschön.
Ja, dann komme ich gleich zur ersten Frage. Also Friedensbildung in der Kita. Das klingt für manche vielleicht erstmal so ein bisschen abstrakt. Wie erklärt ihr Eltern und KollegInnen eigentlich, was das ist und warum das Thema schon für die Jüngsten relevant ist?
Ich würde so als erstes, denke ich, immer so mit dem Begriff anfangen, dass wir Frieden einfach als was Umfassenderes sehen, als dass es die Abwesenheit von Krieg ist. Also dass es auch nicht so fokussiert ist auf Krieg, sondern eher so, wie ist einfach dieses Zusammenleben, wie ist Gemeinschaft strukturiert, gestaltet. Und ich denke, das ist ja ganz klar, wenn ein Kind in die Kita kommt, das heißt, da erlebt es ja dieses, ich gehe in eine Gruppe, und erlebt in dieser Gruppe sein, wie ist denn die Gruppe gestaltet? Wird mir dazugehört? Fühle ich mich da angenommen? Sind es Strukturen, in denen ich mich wohlfühlen kann? Und zum anderen ist es ja so, dass gerade in der Kita ja einfach auch Streit einfach oft im 5-Minuten-Takt auftaucht. Also das heißt, es ist ja total notwendig, da, genau da einfach zu lernen, wie gehe ich denn mit Konflikten um?
Friedensbildung ist eben viel umfassender, also als den Blick auf Krieg zu wenden oder zu richten. Und gleichzeitig ist es ja so, dass schon im Moment ja Bilder aus der Ukraine oder Gaza ja auch die Kinder erreichen, direkt oder indirekt. Und wie können denn PädagogInnen damit umgehen, wenn Kinder Fragen stellen oder auch Ängste äußern?
Ich denke, das ist ganz wichtig, dass sie nicht darauf warten, bis die Fragen kommen oder die Ängste geäußert werden, sondern dass denen überhaupt so ein Raum gegeben wird. Zum Beispiel, wenn ich da so eine Einheit mache, zu dem Thema Frieden, dann nehme ich zum Beispiel, wer hat Angst vor einem Hasen? Das ist so eine kleine Geschichte, ganz toll, mit viel Farbe. Und da geht es darum, um Freundschaft von einem Hasen und einem Wolf, sehr ungewöhnlich. Aber die arrangieren sich, die wissen auch voneinander, dass der eine der, wie soll man sagen, der Fressfeind vom anderen ist. Aber dann gibt es mittendrin so eine Geschichte, so eine Sache, wo dann der Wolf halt unheimlich gefährlich wird von Hasen vom Spiel her und dann breche ich da ab und dann lasse ich die Kinder einfach die Geschichte weitermalen. Und das Interessante ist es, dass da dann plötzlich die Bilder kommen. Ja, dann wird bombardiert. Also der Hase wird dann bombardiert. Und das Wichtige ist halt erst einmal, diesen Bildern den Raum auch zu geben, dass sie überhaupt so mal da sein dürfen und nicht gleich moralisch zu verwerfen, sondern einfach zu sagen, okay, ja, das macht dir wahrscheinlich Angst auch, ne? Und ähnlich ist es mit anderen Sachen, wo man dann einfach Geschichten ja einbringt. Es kann auch zum Beispiel sein, die Geschichte, was ist Frieden? Und dann kommen lauter Bomben, ne? Und das Entscheidende ist also, dass der Raum dafür da ist. Und nicht darauf gewartet wird, hoffentlich fragt jetzt kein Kind nach dem Krieg. Der ist ja da. Das ist ja in den meisten Kitas in unseren Einrichtungen in Nürnberg, ist der Krieg so und so da, dadurch, dass die
Ja.
Leute aus Kriegsgebieten kommen. Und es ist ja nicht nur Ukraine und Gaza.
Und ich glaube auch, das geht eher immer darum, dass auch, dass das sichtbar sein darf, was da ist. Also weil die Kinder ja einfach ihre Geschichten mitbringen. Also ich habe da auch so ein Bild im Kopf von, das ist schon ein älteres Kind gewesen, älteres Mädchen, die aus Westafrika kam. Die hat es halt so in ihrer kindlichen Art auch ausgedrückt, die dann gesagt hat, ja, da sind halt alle Männer mit Gewehren rumgelaufen, die waren schon ein bisschen verrückt und ihre Schwester wäre halt beinahe entführt worden. Also das heißt, die Themen, die sind da und es geht halt einfach nochmal darum zu sagen, ja, das, was da ist, darf sichtbar sein.
Und gleichwohl gibt es ja da aber auch so eine Gratwanderung oder so, ne? Weil durchaus auch die Sorge von PädagogInnen oder vielleicht auch Eltern gibt, ne, dass so schwierige Themen wie Krieg oder Gewalt oder sowas, dass das Kinder auch ängstigen könnte. Und wo zieht ihr denn da so die Grenze zwischen kindgerechter Aufklärung und Schutz vor Belastung?
Ich würde es mal andersrum sehen. Also ich kenne viele Erziehende und viele Eltern, die sich überfordert fühlen von dem, was die Kinder dann fragen. Also ich erlebe nicht die Kinder überfordert, sondern eher die Eltern oder die Erziehenden, dass sie da akzeptierend damit umgehen, weil sie ja selber sie sich sehr ohnmächtig wahrnehmen, also Erziehende wie Eltern. Und die Ermutigung, die ich da meistens den Erziehenden gebe, ist, dass sie ja diese Überforderung und diese Angst auch teilen, ne? Weil die Kinder spüren es ja sowieso. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Grundschule arbeite und wir da so einen Gefühlsrat machen, das ist auch immer wieder interessant, dass also der Krieg momentan auf dem Gefühlsrat zu finden ist. Also das machen die Kinder selbst. Die thematisieren das, die brauchen auch den Raum dafür. Und dann darf man nicht vergessen, die Kinder, wenn sie mediatisiert sind, sterben Tag für Tag, ja, einige Tote, ne? Also das heißt, der Krieg ist ja auch in dem Spiel vorhanden, das die Kinder dann spielen. Also von daher glaube ich jetzt nicht, dass die Kinder, natürlich können die überfordert werden, wenn man unsensibel ist, ne? Also ich werde jetzt keine Bilder von Leichen und von zerstörten Wohnungen zeigen, aber den Kindern den Raum geben, dass sie das darstellen können, da überfordert man kein Kind. Aber die Erziehenden haben da oft ein Problem.
Ich glaube, so das Grundsätzliche ist auch einfach dieses erstmal auch so erlauben lassen, dass diese Gefühle da sein dürfen, dass ich vielleicht auch nicht immer gleich auf alles eine Antwort haben muss, aber dass es was ganz Wertvolles ist, wenn einfach ein Kind dann seine Angst ausdrückt oder seine Traurigkeit und ich darauf dann ja auch reagieren kann. Ich sagen kann, ja, ich kann da Trost geben, ich kann einfach, also ich kann in Beziehung gehen und kann von mir selber auch erzählen. Also das denke ich, ist das, was da in dem Ganzen halt auch trägt. Also das heißt, ich gehe in Beziehung, ich teile mich selber auch mit, ich spüre selber auch, also meine Gefühle, meine Ängste. Ich glaube, das ist so das, was ganz viel tragen kann.
Wir beide, wir haben jetzt vor kurzem mal so ein paar Experimente gemacht mit ganz einfachen, niederschwelligen Mitteln, das Thema aufzugreifen und haben zum Beispiel ein Zukunftsbüchlein gestaltet. Und da bei diesen Zukunftsbüchlein waren, ja, die ganzen Teilnehmer kamen, glaube ich, alle aus sehr schwierigen Gebieten. Und dann war halt ein Mädchen dabei, das so die Zukunft geschrieben hat, ich möchte wieder einmal mit meiner Oma zusammen auf der Bank sitzen in der Ukraine. Und da ist halt die Oma, ne? Und das darf im Raum stehen bleiben. Und da muss man manchmal Erziehenden, die dann bei sowas dabei sind, einfach ermutigen, dass sie da jetzt nicht reingrätschen und sagen, ja, die Oma wird schon irgendwann wiederkommen und irgendwie so beschwichtigen, sondern es ist halt traurig, dass sie diesen Kontakt nicht haben und es ist traurig, dass sie die Spielkameraden auch nicht mehr haben. Das ist einfach traurig.
Ja, und was mir dazu einfach nochmal aus diesem selben Angebot halt auch einfällt, ist so, also wir sind ja nicht nur mit dem Krieg, auch mit dem Tod konfrontiert. Also da war zum Beispiel auch ein Mädchen, das jetzt einfach hier in Deutschland geboren ist, auch deutsche Eltern, das noch nie Krieg erlebt hat, aber das als erstes in seinem Zukunftsbüchlein einfach die Seite hatte, ich möchte, dass meine Mama und mein Papa immer da sind. Also so, das heißt, in irgendeiner Form halt auch eine Angst davor da war, dass es vielleicht sein könnte, die zu verlieren. Also das heißt, auch ohne dass dieser Krieg da ist, sind diese Ängste vor Verlust oder vor Tod, die sind da.
Diese zweite Einheit, die wir gemacht haben, dieses Frieden in der Hosentasche, wo wir halt angefangen haben, mit Kindern und Eltern und Erziehenden zusammen einfach darüber zu sprechen, was ist Frieden? Und da auch ganz viele schöne Assoziationen kamen, also wo dann auch wir so eine kleine Geschichte noch erzählt haben und dann die Frage war, wo ist denn der Ort eures Friedens? Und dass dieses Bild wieder da ist, also wo kann ich den Frieden auch wieder finden, aber nicht nur jetzt so nur privat, sondern eben auch im Zusammenspiel mit anderen. Und da war halt zum Beispiel ein Kind total begeistert und hat gesagt, ja, ich finde den Frieden, den finde ich auf dem Fußballfeld. Ich bin totaler Fußballspieler. Beispielsweise. Und dann haben wir eben dieses Kräuterkissen gemacht mit dem Friedenssymbol außen draußen und da war plötzlich so eine ganz große Konzentration und Ruhe dann im Raum. Da war was spürbar, was eine ganz große Kraft hatte. Und das ist eben, so kann mit dem Thema mit Kindern und Eltern gearbeitet werden, auch wenn die Eltern, und es waren auch Eltern dabei, die halt ganz viel Schicksale um den Krieg herum schon hatten. Aber es geht eher um dieses akzeptierende, also nicht resignierende, sondern einfach zu sagen, ja, Krieg darf eigentlich nicht sein, aber wir dürfen trotzdem daran denken, dass Frieden eine reale Möglichkeit ist im Kleinen und dann vielleicht auch im Großen.
Ja, und dass es damit aber auch immer so kleine Symbole braucht. Also, weil für mich ist es tatsächlich auch immer so, in deiner ersten Frage, Ilona, auch dieses Abstrakte. Mir geht es schon auch manchmal so, dass Frieden erstmal nicht so greifbar ist. Und es war dann eben auch aus dem Gedanken ist im Prinzip ja dann auch diese Einheit entstanden mit diesem Frieden in der Hosentasche, einfach zu sagen, ja, dann habe ich da ein kleines Symbol, ein kleines Kräuterkissen mit diesem Friedenszeichen, das ich einfach in der Hosentasche drin stecken habe. Und dass damit dann auch so was Großes so fühlbar klein in meiner Hosentasche sein kann und mich immer wieder daran erinnert.
Ja, genau, das hattet ihr ja eingangs schon gesagt, ne, dass Frieden ja nicht Abwesenheit von Krieg ist. Deswegen meine Frage mal an euch beide. Was sagt ihr denn? Was ist denn Frieden für euch?
Also für mich hängt Frieden, also ist es eigentlich ganz, ganz viel. Wir kommen immer wieder so auf diese Sachen, dass es ganz viel mit den Nachhaltigkeitszielen einfach auch zu tun hat. Also und mit dieser Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass es halt einfach bedeutet, dass wir uns als Menschen begegnen, dass es Gerechtigkeit gibt, dass ich gute Lebensbedingungen habe. Das ist für mich Frieden. Also dass ich mich mit den anderen Menschen zusammen mein Lebensraum gestalten kann, dass es dem Leben zugewandt ist und dem Schöpferischen zugewandt ist, also dieser Gestaltungskraft zugewandt ist.
Ich würde da ungern eine Definition machen, weil da gibt es ja genug Bücher. Was mich sehr beeindruckt hat, das war erst vor kurzem auf einer Jahrestagung von den FEB, Förderung entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Und da waren halt Menschen da, die haben einfach ihr Projekt das gute Leben genannt und haben halt damit Friedensarbeit gemacht. Oder der Begriff Shalom, oder Selam, der ist ja damit verbunden, dass wir ja einen Frieden finden, in dem wir als Gesellschaft gerecht, ja, gleich und in Würde und, also mit diesen ganzen Werten leben können. Ja, also das ist nichts, Friede ist für mich nichts Personelles, der ist eher strukturell angelegt, aber das sind die Nachhaltigkeitsziele ja auch. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass diese Redensart, die immer wieder kommt, Frieden fängt im Kleinen an, also so bei mir und dann muss ich ganz lieb und nett sein und die ganze Zeit perfekt sein. Das glaube ich eben nicht. Zum Frieden können Bedingungen und zum Beispiel gehört auf jeden Fall dazu, dass ja genug Mittel und Güter dafür zur Verfügung gestellt werden und nicht irgendwo in die Rüstung reingehen. Also Frieden kann nicht in der Aufrüstung existieren, wie es gerade halt so erzählt wird.
Was wir halt immer wieder auch erleben, so wenn wir in Schulklassen sind, dass uns das begegnet, so dieses sich wundern und sagen, ja, wie Streit gehört zum Frieden dazu. Also so unsere Annahme halt zu sehen, dass da, wo Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, einfach ganz normal Streit und Konflikte dazugehören. Und ich das oft so erlebt, dass in Schulklassen das dann so war, dass dann sowas ist, okay, wenn Streit auftaucht, dann ist irgendwas schiefgelaufen, ich habe was falsch gemacht und ich schäme mich dafür. Und das ist oft schon eine grundlegende Veränderung, sozusagen, ja, also dieser Streit gehört dazu. Und dann kann ich halt auch lernen, so miteinander zu streiten, dass es konstruktiv ist.
Also dann würde ich ja, wenn ich euch richtig verstehe, auch davon ausgehen, dass Friedensbildung in der Kita jetzt nicht irgendwie so ein einmaliges Projekt ist, aber trotzdem, dass es ja in einen größeren Rahmen auch eingebettet ist, ne? Oder so strukturell auch verankert ist im Idealfall. Ist das richtig?
Gut wäre schon. Also im Grunde sehe ich schon viele Erziehende da in dieser Richtung arbeiten, nämlich dass sie halt einfach versuchen, den Kindern eine Vorstellung von Gerechtigkeit zu geben oder von Gleichheit zu geben, dass sie auch ja, sinnvoll mit Gütern umgehen. Das sind ja alles die Basics, die in der Friedensbildung eine große Rolle spielen. Und aber das, was Sibylle gerade gesagt hat, das ist etwas, was schwächelt. Nämlich viele haben so diese Idee, Frieden heißt Harmonie. Und Frieden ist aber nicht harmonisch, sondern Frieden ist lebendig. Ne? Also das ist jetzt nicht so ein harmonisches, gleichförmiges, langweiliges Schwingen, sondern das ist im Grunde etwas, wo die Unterschiede gelebt werden dürfen und halt eben damit auch Konflikte gelebt werden dürfen. Aber sie dürfen halt nicht in die Gewalt gehen. Ne? Das ist halt zum Beispiel auch so ein, ja, eine Trainingssequenz, die wir halt zum Beispiel oft in den Einrichtungen machen, zum Beispiel zum Thema Wut. Ja, das Wut ist ja wichtig, ist gut. Die muss ja da sein, weil sie ja schützt. Aber die darf nicht zur Gewalt ausarten. Und das heißt, ich muss Wege finden, wie ich wütend sein darf, ohne jemanden zu schädigen. Und das gilt aber für die Erziehenden auch, weil das hat keinen Sinn, wenn die Erziehenden dauernd lieb und nett sind und die Wut runterschlucken, weil sie dann eben mit Ironie und Zynismus halt die Kinder abwerten. Und das ist eben, das sind diese auf diesen verschiedenen Ebenen dieser Prozess des ständigen Lernens. Und Kinder fragen ja auch, Gott sei Dank, die hören ja nicht auf, wieso muss das sein, warum muss das sein? Und das ist eben ein ständiger Prozess. Und Kinder kümmern sich um diesen Frieden auch. Das ist, also meine Erfahrung ist nicht, dass die nur funktionieren, sondern dass die halt auch rebellieren.
Was empfiehlt ihr dann so PädagogInnen in der Kita? Wie können sie anfangen, Friedensbildung in ihrem Kita-Alltag praktisch anzuwenden und umzusetzen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist es, einfach authentisch da zu sein und in Beziehung zu gehen mit den Kindern. Das, glaube ich, ist der Grundbaustein.
Na ja, gut, aber Rituale sind halt zum Beispiel auch, es gibt ja genug Feste, die über religiöse Hintergründe in die Kita hineingehen und die nicht rauszuhalten, weil man dann irgendeinen Konflikt befürchtet, sondern die reinzunehmen. Nur als Beispiel, ein St. Martin-Fest, muss man nicht christlich machen. Das ist der erste Kriegsdienstverweigerer gewesen. Und dann, also der schriftlich dokumentiert wurde und da kann man eine Geschichte draus machen. Man kann aus dem Lichterfest für Menschen, die im jüdischen Glauben beheimatet sind, ganz viel machen, weil das ganz viel Hoffnung auch immer wieder gibt und entzündet wird. Man kann ja das Ende vom Ramadan einfach auch immer so feiern, dass da genau diese verbindende Kraft, also der Gemeinschaft, eine Rolle spielt. Also man kann diese Rituale ohne weiteres auch reinnehmen. Da gibt es halt oft so Ängste, wenn wir jetzt da sowas machen, was so spezifisch ist, dass das dann ausschließen könnte. Aber das ist gerade kontraproduktiv, ne? Das, was ich für wichtig halte, ist, dass es halt lebbar wird. Also dass die Unterschiede sichtbar werden dürfen, aber nicht bewertet werden. Und das ist halt was Alltägliches, dass Kinder halt unterschiedlich sind und nicht gleichförmig gemacht werden müssen. Das ist ja der Vorteil von der Kita. Eine Schule hat manchmal andere Themen. Die will halt ein Lernprogramm durchziehen und eine Kita kann erziehen. Das ist eine große Qualität. Und ich würde halt auch sagen, dass was noch wichtig ist, die Eltern mit reinzunehmen, weil die Eltern gerade so sich ein bisschen abkapseln von dieser ganz wichtigen Herausforderung, dass Kinder sie ein Stück mit der Realität direkt konfrontieren. Also ich habe oft den Eindruck, dass sie ihre Kinder halt abgeben wollen und dann wollen sie es bespaßt haben, ne? Aber das Wichtige wäre halt auch nochmal wieder zu entdecken, dass Kinder einen als Eltern ja auch ganz schön erziehen und weiterbringen, ne? Und ich bin auch noch der Meinung, was auch ganz wichtig ist, ist das Spielen. Also, weil Spiele haben diese Grundtendenz oder nee, die Grundthematik, die mit existenziellen Themen zu tun haben. Also zum Beispiel zu verlieren, ausgeschlossen zu werden, zu sterben. Ja, manche Spiele sind auch tatsächlich Spiele, wo halt ein Krieg simuliert wird. Aber das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt mit Panzern spielen muss, aber es geht um, ja, Fangspiele, es geht um Konkurrenzspiele, die man macht. Das Wichtigste ist halt, dass Kinder da immer mehr wieder mit anderen Kindern spielen. Also nicht auf dem Laptop spielen, sondern mit Kindern spielen, damit sie einen Zugang finden. Okay, ich kann auch verlieren, ich kann auch gewinnen, ich muss niemanden erniedrigen und es kann viel Freude machen. Und das dramatisiert auch ganz viel. Und das ist auch total wichtig, dass Eltern mit Kindern spielen, also dass sie ja auch oder raufen, dass Väter oder Mütter sich einfach bei kleinen Kindern einfach mal auf allen Vieren am Boden hin knien und die Kinder versuchen, die mal umzuwerfen. Dass sowas passiert, ne? Dass einfach so ein Ringen oder so ein Auseinandersetzen stattfindet. Das ist, denke ich, total wichtig. Das Spiel ist halt ein Mittel, mit dem wir lernen, wenn es soziale, also gegen Spiele mit richtigen Menschen sind, ist das Mittel, wo wir lernen, ja, präventiv mit Konflikten, aber auch mit großen Problemen umzugehen.
Ja, du hast gerade schon erwähnt, dass es auch wichtig ist, die Eltern mit einzubeziehen. Habt ihr denn da vielleicht auch noch mal ein paar Tipps oder wie könnte das so aussehen? Was können da PädagogInnen in der Kita machen, um Eltern mit einzubeziehen?
Also wir erleben schon, dass es in den allermeisten Kitas schon immer Thema ist, wie kriege ich die Eltern da mit rein? Also aber in der letzten Kita, wo wir jetzt eben diese Sache gemacht haben, das ist dann so ein Dreiteiler gewesen, eben mit den Zukunftsbüchlein und mit den Friedenskissen und das nächste Mal sind noch Spiele. Da waren wir das erste Mal total überrascht, weil wir dann wirklich in den Raum gekommen sind und das waren, glaube ich, 15 Eltern mit ihren Kindern da. Und das war dann ganz süß, weil die Erzieherinnen sagen, ja, wir haben jetzt alle nach den Ferien einfach nochmal angerufen und gesagt, das ist heute und habt ihr nicht Lust, da zu kommen? Ja, das, also sowas zum Beispiel, da war ich ganz überrascht, so, ah, okay, damit geht's doch auch, also mit dem dann, dass nicht nur eine Mail kommt oder so, sondern einfach wirklich nochmal anzurufen und zu sagen, Mensch, da ist das und das. Kommt doch dazu, das ist spannend. Aber wir kriegen viel mit, so dass es eben schwierig ist, dass Eltern sich dafür Zeit nehmen, dann in die Kita zu kommen. Und dass es oft mehr das ist, wenn es ein Angebot mit den Kindern ist. Also einfach nochmal so eine Zeit, wo sie mit den Kindern zusammen was machen können als ein Elternabend.
Ja, ihr beiden, ihr arbeitet ja schon seit Jahrzehnten in der Friedenspädagogik. Und da würde mich auch noch mal interessieren, was hat sich denn in eurer Arbeit in den letzten Jahren verändert oder was ist auch geblieben? Und wie schaut ihr beide in die Zukunft?
Also was sich verändert hat, ist es, dass dieses Engagement für den Frieden immer in einem Spannungsfeld von verschiedenen parteipolitischen Interessensgruppen gesehen wird. Und das macht es sehr schwierig. Also weil es verwenden ja auch Gruppen, die offensichtlich gewalttätig sind und militärfreundlich sind, den Friedensbegriff. Und wollen dann da und da Abrüstung. Und dann hat man halt diese Schwierigkeit, mit diesen Berührungsängsten, die sind auch vorhanden, dann auch umzugehen. Und ich habe keine Lust, eigentlich ständig in diese Abgrenzung zu gehen. Und zugleich ist es da. Also wie ich angefangen habe, ja, 76, 78, da war es eindeutig, was Frieden und Friedensarbeit und Friedensbildung heißt. Und das ist heute eine Gratwanderung, damit man nicht in irgendeine extreme Ecke reinkommt. Das ist eine Sache, die ich für schwierig finde. Und das heißt, wir müssen gerade diesen Zugang wiederfinden, dass wir ohne Frieden die Zukunft unserer Kinder verbauen. Also jeder Tag, wo hochgerüstet wird, Militär einen Krieg ausübt, ist ein Tag der Zerstörung gegenüber der Zukunft der Kinder. Und dieses Bewusstsein braucht, und zugleich braucht es aber auch das Bewusstsein, dass wir mit kleinen Dingen auch damit beitragen können, dass das eben nicht so kommt. Aber es scheint, also es ist momentan ein großer Spagat. Und was mir da Hoffnung gibt und was ich da immer, das sind tatsächlich die Kinder. Die haben auch noch diese Freude am Leben, die sehr ansteckend ist. Und die, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir als Erwachsene, die auch immer wieder uns bewusst machen, dass diese Freude am Leben ganz wichtig ist, also diese positive Orientierung, dieses gute Leben, dass das eine Orientierung ist. Auch wenn es gerade so ist, dass so ganz viele Leute glauben, dass die Zukunft dadurch sicherer würde, indem wir sie zerstören. Also das ist wirklich dieses Spannungsverhältnis. Aber ich bin da, ich freue mich da wirklich immer über die Arbeit mit Kindern, ne? Und das kann ich den Erziehern auch immer wieder sagen, dass sie eigentlich einen wunderbaren Beruf haben, der sie auch selber entwickeln lässt.
Und wie siehst du das, Sibylle?
Also das eine, was mir dazu einfällt, also ich bin ja erst später zu der ganzen Friedensarbeit dazugekommen. Also ich bin, glaube ich, 94 oder so dazugekommen. Also ich bin nicht aus dieser Generation noch mit den Ostermärschen und also was ich feststellen kann, wenn ich in die Kitas gehe, dass halt, wenn wir jetzt zum Beispiel unterwegs sind zu den Nachhaltigkeitszielen, dass halt wirklich ganz oft so der Frieden gar nicht im Bild ist. Also dass dann sowas kommt, ah, wie? Stimmt, der Frieden gehört da ja auch dazu. Also dass es gar nicht mehr so im Vordergrund ist, diese Notwendigkeit des Friedens. Und für mich ist auch, also was für mich wichtig ist, ist so, ja, dass wir die Rückbindung haben bei uns jetzt einfach an unser kleines, an unseren kleinen Verein einfach, wo ich merke, dass es mir immer wieder diese Kraft gibt, ich bin da nicht allein, sondern wir sind da einfach Menschen, die sich gegenseitig immer wieder unterstützen oder auch wieder Mut zusprechen, wenn ich gerade mal meinen Mut verloren habe. Also das ist was, was mir da ganz viel Kraft gibt, immer wieder dann in unseren Teamsitzungen und immer wieder neue Sachen zu entwickeln. Und mich immer wieder dieser Seite einfach zuzuwenden, zu sagen, ich glaube daran, dass immer wieder was wächst und dass die Arbeit, die wir tun, da einfach auch ankommt.
Ich hätte noch eine ganz kleine, so eine kleine Werbeeinlage, wenn ich das machen darf. Das ist zusammen mit einem der Friedensorte in Niedersachsen mit einer Basiskurs Friedensbildung an. Der ist im Oktober. Also Oktober und Februar sind es zwei Blöcke und dazwischen sind Online-Geschichten. Ja, falls da jemand Interesse hat, da geht's auch wirklich um die Pädagogik, also vor allen Dingen um die Friedensbildung. Und ist ja erst einmal so ein kleiner Basiskurs. Ne? Die Veranstaltungsorte sind einmal in der Nähe von Kassel und einmal in der Nähe von Hannover.
Wendet sich generell an Pädagogen, Pädagoginnen oder auch im Elementarbereich speziell?
Ne, nicht speziell im Elementarbereich, generell.
Was wünscht ihr euch denn von Pädagoginnen im Elementarbereich, wenn es um Friedensbildung geht? Also gibt es irgendwie eine Botschaft oder einen Appell oder eine Einladung, die ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtet?
Ich glaube, für mich ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, authentisch als Mensch da zu sein, der ich bin und mich einfach auf den anderen Menschen einzulassen, auf die Kinder einzulassen und einfach Räume für dieses Dasein dürfen, wie ich bin.
Ja, und ich denke, was noch ergänzend, was die Erfahrung auch ist, immer wieder deutlich zu machen, die Dinge, die wir tun, machen wir selbst. Das heißt also, Kriege betreiben wir Menschen, dann können wir sie auch beenden und wir können auch Frieden machen, wenn wir halt sagen, okay, wir wollen das. Das ist ja unsere Entscheidung. Wir sind ja nicht gezwungen, Krieg zu führen. Ja, wir können auch anders. Wir können verhandeln. Wir können Kompromisse finden und wir können ja mit dieser ganzen Ängste, die wir für die Zukunft haben, können wir auch so mit umgehen, dass wir sagen, okay, die sind da und dennoch versuchen wir, das ist so der alte Spruch vom Luther, ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Ja, also es braucht halt einfach das Wissen darum, das ist alles menschengemacht, das ist ja keine schicksalshafte Geschichte, dass Kriege existieren, sondern das sind ja Entscheidungen, die Regierende treffen. Und genauso gut können Regierende sie verändern. Und das ist genauso Entscheidung, die Erwachsene treffen, wenn sie sagen, okay, ich lege mein Geld beispielsweise nicht in Rüstungsunternehmen an oder ich ermutige mein Kind, viele, viele Fragen zu stellen und viele, viele Konflikte zu leben. Oder ich ermutige mein Kind, dass es den Kriegsdienst verweigert und dafür andere Dinge tut. Das können wir alles. Ne? Wir sind ja nicht, es sind ja keine Sachzwänge, die uns dazu bringen, sondern das sind halt Entscheidungen, die die Menschen treffen. Und genauso können wir die Entscheidungen auch verändern. Und das können wir Kindern beibringen. Und das ist auch vielleicht nochmal eine kleine Geschichte, die ich total spannend fand, weil ich hatte 2 Tage ein Seminar gemacht, eben zur Partizipation, also zur Demokratie braucht den Konflikt, war der Titel. Und da ist mir aufgefallen, dass ganz viele Menschen, also von den Erziehenden, dass die so eine Vorstellung haben, Teilhabe heißt Selbstbestimmung. Also das heißt, ich wähle mein Essen, oder ich wähle mein Spielzeug, das wäre Teilhabe. Ist es dummerweise nicht, das ist Selbstbestimmung. Und das ist wichtig, dass wir Kinder selbstbestimmt erziehen. Aber Teilhabe orientiert sich an das Gesamte, deswegen ein Teilhaben. Ne? Und das heißt, dann geht es auch darum, Kinder zu ermutigen und zu immer wieder herauszufordern, dass sie etwas fürs Gesamte tun und nicht nur selbstbestimmt konsumieren. Und die Auseinandersetzung um die Partizipation herum, die wünsche ich mir von Erziehenden. Nämlich das Blick aufs Ganze, den Blick aufs Ganze und dieses, wie soll man sagen, Erziehen dahin, dass wir Teil von einem Gesamten sind. Das heißt also, es geht nicht nur darum, dass ich selbstbestimmt Konsument bin und die Einrichtung selbstbestimmte Dienstleister sind, sondern dass wir Teil von einem Ganzen sind. Und dann wachsen auch Kinder heran, die sozial kompetent sind.
Da fällt mir so ein Beispiel ein, so dass es halt selbstverständlich dazugehört, ich tue auch was für die Gemeinschaft. Also ich habe das zum Beispiel erlebt in dem Hort, in dem ich gearbeitet habe, als ich da angefangen habe, so nach dem Essen die Tische abzuwischen. Und dann halt zu so sagen, ja, es gehört eigentlich ja selbstverständlich dazu. Und dann war aber klar, die machen das nur, wenn sie ein Gummibärchen kriegen. Also das war total spannend, das dann einfach zu ändern und zu sagen, nee, also das ist einfach was, wir essen hier zusammen und wir gehören zusammen. Und dann wischt halt jeden Tag jemand anders hier den Tisch. Ne? Und dann gehört es ganz selbstverständlich dazu. Also so als ganz kleines Beispiel. So dieses, das muss nicht belohnt werden, ne, mit einem Gummibärchen, sondern dieses, es ist einfach klar, ich tue hier auch was.
Du hast gerade eben gesagt, Krieg oder Frieden, das ist ja auch letztlich unsere, also die Entscheidung von Menschen. Und gleichzeitig sagst du ja, ach, aber dass Kinder im Spiel lernen zu gewinnen und zu verlieren, ist ja irgendwie auch wichtig. Ja, aber wenn Kinder im Spiel lernen, dass es normal ist, dass es Verlierer und Verliererinnen gibt und Sieger und Siegerinnen, das assoziiere ich persönlich jetzt so total mit Krieg. Da geht es auch ums Gewinnen und Verlieren. Ne? Also ich löse einen Konflikt, in dem eine Partei gewinnt und die andere verliert. Wenn wir jetzt sagen, ah, wir wollen jetzt Frieden, dann lösen wir Konflikte auf eine andere Art und Weise, nämlich nicht durch Krieg, jetzt im Extrembeispiel, sondern indem wir verhandeln oder indem wir eine Lösung finden, die irgendwie für beide Seiten in irgendeiner Weise akzeptabel ist. Ne? Wie lässt sich das dann damit verbinden?
Aha. Ja, also die eine Sache ist die, also ich glaube zum Beispiel nicht an Konflikte lösen kann. Ich glaube, dass sie sich verändern, weil die Lösung impliziert eigentlich schon die Gewalt. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen, wenn ich ein Spiel spiele, spiele ich das mit einem Gegner. Also das heißt, da ist natürlich ist sie, zum Beispiel, wenn ich mit Sibylle ein Spiel spiele, dann ist sie mein Gegner und dann will ich natürlich ja gewinnen. Ne? Und diese Gegnerschaft kann ziemlich herausfordernd sein, aber heißt ja nicht Feindschaft. Das heißt, ich werde das Spiel gewinnen und werde sie achten und respektieren weiterhin, weil wir zusammen da einen Prozess gemacht haben. Und das ist das, was wir Kindern auch immer wieder beibringen. Spiele ist wichtig, dass da auch Gegner gibt, aber Gegnerschaft heißt halt nicht Feindschaft. Ein Feind will ich vernichten. Den will ich nicht besiegen, nur den will ich vernichten. Und das Problem, was ich momentan in der Pädagogik erlebe, die Spiele rausnehmen, in denen einfach auch Konkurrenz gelebt werden kann, weil halt viele Ki oder wo Eltern zum Beispiel Kinder dauernd gewinnen lassen, da hast du dann keine Entwicklungsschritte mehr. Du hast nämlich dann nur noch den Entwicklungsschritt, ich muss gewinnen. Und dann ist der Gegner wird weggenommen und dann bleibt nur noch der Feind. Und der Feind muss vernichtet werden. Und das ist etwas, dieses Extrem erlebt auch unsere Gesellschaft gerade. Nämlich, dass wir halt eine Vorstellung haben, wir dürfen keine Gegner haben. Also haben wir entweder Freunde oder Feinde. Und diese Sache, das kann man mit dem Spiel gut nochmal lernen, dass man sagt, okay, ich darf Gegner haben. Hat ja jeder Mensch auch. Also wir leben ja in einer Konkurrenzgesellschaft. Aber ein Gegner muss sich nicht vernichten. Und vernichten ist halt wieder diese Idee der Lösung. Ne? Die ist in uns dummerweise grundgelegt. Also Deutschland hat ja da eine fatale Vorbildfunktion übernommen mit der Endlösung. Also Konflikte müssen nicht gelöst werden. Die verändern unser Leben, die machen einen Wandel. Und das muss ich Kindern auch vermitteln. Also ich muss ihnen vermitteln, ich darf mit dir ja, einen Wettkampf führen. Du hast also zum Beispiel bei manchen Spielen ist es halt der Zufall, der reguliert unheimlich viel. Also der Würfel oder dazu die zufällige Kartenzusammensetzung, die regulieren ja ganz viel. Also haben Kinder auch eine Chance, gegen mich als Erwachsenen zu gewinnen. Und das heißt, danach bedanken wir uns für das Spiel und aus den Gegnern wird wieder jemand, der miteinander zum Beispiel was anderes machen kann. Aber diese Gegnerschaft, dass die momentan so stark, also die wird momentan fast eliminiert und dadurch bleibt nur noch der Feind übrig. Das ist selbst im Fußballspielen gerade, also wo ich Sachen erlebe auf Feldern, wo die Mannschaften sich nicht mehr für das Spiel bedanken, sondern die nur beschimpfen die anderen. Ein Gegner hat ja eine Ehre. Also wenn ich jetzt dieses schwierige Wort nehme, was im Deutschen so böse gesehen wird, weil ja so viele ehrenhafte Schandtaten gemacht wurden. Aber trotz alledem hat mein Gegner eine Ehre, also indem ich ihn wertschätze, indem ich ihn achte, seine Fähigkeiten achte und auch achte, dass er mich im Spiel, dass er da gewonnen hat. Das müssen wir lernen wieder. Und das schafft aber nicht das Computerspiel. Im Computerspiel kann keine Ehre passieren. Das ist sehr bedauerlich, aber es ist so. Das heißt, weil ich ja kein Gegenüber habe, sondern nur eine Maschine. Und die muss, da kann ich vernichten ohne Ende. Und das ist halt ein ganz wichtiger Prozess, der da gerade stattfindet. Und das ist auch Friedensbildungsarbeit. Also tatsächlich ehrenhafte Gegnerschaft zu kriegen. Und das hat jetzt nichts mit, dass wir eine Konkurrenzgesellschaft brauchen, aber wir brauchen trotz alledem das Wissen um Unterschiede, heißt auch, dass ich an manchen Stellen schwächer bin, an manchen Stellen stärker bin. Und der Zufall kann es regulieren. Das ist immer das Schöne am Spiel.
Ja, und schließlich Demokratie braucht ja auch Leute, die eben auch eine Position beziehen und dafür auch einstehen, ne?
Ja.
Also wenn jedem jetzt Harmonie wichtiger ist als die eigene Position oder die eigene Überzeugung und Werte, ist ja auch nichts gewonnen.
Genau, und wir brauchen die Debatte wieder, wir brauchen wieder Auseinandersetzungen. Und das kann man im Kleinen, im Kindertagesstättenbereich, also wunderbar machen, weil eben, und man muss es sogar machen, weil eben Eltern fast nicht mehr mit ihren Kindern richtig spielen. Ne? Die spielen keine Kartenspiele mehr, sie spielen kein Mensch ärgere dich nicht, weil man ja doch kein Kind ärgern darf. Das ist auch so ein Bereich der Friedensarbeit oder der Friedensbildung, wo ich sage, okay, es geht nicht darum, jemanden zu demütigen, das darf auf keinen Fall passieren. Aber jedes Spiel hat Regeln. Und diese Regeln müssen wir lernen. Und dann haben wir halt die Fähigkeit gewonnen, wenn wir viel spielen, dass wir mit dem Gegner wertschätzend umgehen können. Und
Und
auch
ich
mit.
glaube auch so, dieses beides zu lassen. Ne? Also ich kenne das von mir zum Beispiel auch, als ich da im Hort gearbeitet habe, war ich auch immer unterwegs. Es müssen alle Spiele immer kooperativ sein. Und aber irgendwie so zu merken, okay, ich denke, es ist auch wichtig, dass Kinder das auch mitkriegen und lernen. Ah, da gibt es Spiele, da kann ich mir gegenseitig Karten schenken. Oder wir haben in unserem Spieleset zum Beispiel so dieses, ich glaube, das ist aus Uganda gewesen, wo es einfach darum geht, nur den Ball hin und her zu werfen und einfach um diesen gemeinsamen Rhythmus, der da als Gruppe entsteht und einfach zu sehen, das hat eine Dynamik und es hat eine irre Kraft. Und genauso ist aber auch das andere eben auch da. Ja, wenn wir spielen gerade so gerne dieses Kapo und einfach bei sich selber auch zu entdecken, ja, ich habe eine irre Freude dann da auch daran, wenn ich sage, ah, jetzt habe ich einfach weniger Punkte als du. Und das auch zulassen zu dürfen.
Und interessant ist es, man kann da ganz viel fürs Leben lernen, weil ich unterscheide oft noch zwischen Ärger und Wut. Ich ärgere mich, wenn mich mein Gegenüber, wenn der schummelt, also wenn die Regeln verletzt werden. Und ich bin wütend, wenn er mich noch erniedrigt, weil ich verloren habe. Und das sind halt zwei Qualitäten, die sich sehr unterscheiden, weil bei dem Ärger muss man halt schauen, wie machen wir das mit den Regeln. Und bei der Wut einfach nur mal zu schauen, ich möchte nicht erniedrigt werden, weil ich verloren habe.
Ja, liebe Sibylle, lieber Karl-Heinz, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch noch alles Gute für eure Arbeit.